Ja, kaum zu glauben, nie kam er so überraschend wie heute, der erste Advent. Also für mich ist das überraschend, weil bei mir ist gerade schon Weihnachten. Ich habe jetzt mein Lieblingsregal aufgehängt, meine Lieblingsbücher nach 8 Wochen plus ausgepackt und ich fühle mich ganz neu beschenkt. Aber trotzdem, es ist in Wahrheit der erste Advent. Das mag aus verschiedenen Gründen überraschend kommen, aber der allererste erste Advent war noch viel überraschender. Ich möchte uns den Bibeltext lesen, der uns daran erinnert, was der entscheidende Anlass für den heutigen Tag ist. Aus Matthäus 21 lese ich uns die Verse 1 bis 11 vom Einzug Jesu in Jerusalem. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen: Hosianna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt. Und man fragte, wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus zieht nach Jerusalem ein und er hat alles ganz genau geplant. Er kommt als König. Und darum gerät diese ganze pilgervolle Stadt in Aufruhr. Sie erbebt. Es gibt niemanden, der das nicht mitkriegt. Da gibt es keinen, der das nicht irgendwie auf eine bestimmte Weise verstehen würde. Alle befassen sich damit, was das jetzt hier bedeutet. Da kommt einer auf einem Tier, da hat noch nie einer drauf gesessen. Ein Zeichen dafür, dass es für ihn bestimmt ist. Es wird zum königlichen Reittier. Und die Leute breiten Jesus einen roten Teppich aus. Naja gut, der war eher mehr so beige-braun mit viel Grün dazwischen. Aber es war ein Zeichen der Huldigung, der Wertschätzung, der Ehrung. Hier kommt der König. Es gibt viele Einzelheiten, die wir uns hier anschauen könnten und eine Menge dazu zu sagen. Aber ich möchte eigentlich nur auf das achten heute Morgen, was die Leute denn da gesagt haben. Hosianna, dem Sohn Davids. Ich möchte dazu drei Fragen stellen. Und die erste lautet natürlich: Hosianna, wie bitte wem? Dem Sohn Davids. David ist eine der zentralen Personen im Alten Testament. Von ihm, von seinem Lebensweg erfahren wir besonders viel. Und auch von seinem Innenleben durch die Psalmen eine ganze Menge. Er bekommt auch eine zentrale Bedeutung in der Bibel. Dabei startet er als jüngster Sohn mit 7 Brüdern. Der jüngste Sohn von Isai in Bethlehem. Die Israeliten hatten so ihre Erfahrungen mit jüngsten Söhnen. Die werden so schnell zum Lieblingssohn. Und damit das nicht passiert, wird er möglichst klein gehalten, jedenfalls von den Brüdern. Den schicken sie zum Schafehüten. Der kriegt so einen Dienstjob in der Familie. Und notfalls, wenn es eine Party gibt, gerne auch mal ohne ihn. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Der soll gar nicht erst auf irgendwelche dummen Gedanken kommen und sich irgendwas einbilden. Aber Gott hat mit ihm was Besonderes vor. Unter ganz besonderen Umständen wird er heimlich von Samuel zum König gesalbt, obwohl es schon einen König gibt, nämlich Saul. Und ja, dann gibt es eine Menge Ereignisse. Bereits als Teenager hat David die Möglichkeit, seine berühmteste Schlacht zu schlagen, indem er den Philister Goliath besiegt. Muss man sich mal vorstellen, eine einzelne Figur, vor dem eine komplette Armee Manschetten hat. Der fordert sie ja heraus und keiner traut sich gegen ihn zu kämpfen. Und er spottet und lästert. Und der junge David, der merkt: Moment, hier geht's um die Ehre Gottes. Und wer den lästert, der hat ja schon verloren. Und dann besiegt er ihn. Er wird später Umständehalter, so ein privater Musiktherapeut für den König. Er wird Oberbefehlshaber des Heeres. Er wird Schwiegersohn des Königs und aufs Äußerste verfolgter Staatsfeind. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, wo wirklich eine ganze Nation, eine ganze Armee mit einem Mann befasst ist und den unbedingt haben will. Eine ganz abenteuerliche Geschichte. Die Kämpfe gehen immer weiter. Und erst wird er König von Juda. Es gibt lange Bürgerkrieg. Am Ende wird er König von Israel. Aber im Prinzip reißen die Kämpfe niemals ab. Als ganz alter Mann auf dem Sterbebett, da muss er immer noch kämpfen, dass sein Wille geschieht und sein Sohn Salomo nach ihm König wird. Zwischendrin hat David einen Gedanken. Da hat er mal Ruhe und sagt: Mensch, ich wohne ja eigentlich ganz passabel jetzt als König, alles ist gefestigt. Und daneben dran, da steht so ein uraltes Zelt noch aus Wüstenzeiten, immer mal ein bisschen geflickt. Aber da ist die Lade Gottes drin, da ist das Allerheiligste und da steht der Altar draußen vor. Eigentlich hat Gott das doch verdient, dass man ihm einen richtig tollen Tempel baut, oder? Ja, und er bespricht sich da mit seinem engsten Berater und Propheten, dem Nathan, und der findet das auch, ist eine gute Idee. Aber Gott sagt: Halt mal. du willst mir ein Haus bauen, das ist ganz lieb von dir, David. Aber wir machen das lieber andersrum. Ich baue dir ein Haus. Und da lesen wir in 2. Samuel 7, Vers 16, dein Haus aber und dein Königtum soll vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das, wovon alle Könige immer geträumt haben, das kriegte David einfach so von Gott selber versprochen. Haus bedeutet nicht einfach nur Gebäude, sondern es bedeutet in der Bibel vor allen Dingen Familie. Und beim Königshaus, da geht es um eine Dynastie. Und alle haben sich gewünscht, wenn sie es denn geschafft haben, irgendwo König zu werden, dass dann der eigene Sohn König wird und der Sohn des Sohnes und dass das immer weitergeht und dass das Reich einfach irgendwann alles umspannt. So was Beständiges, so was ja, Ewiges, das wollten alle haben. Soweit ich weiß, wurde da bei keinem was draus. Ja, wie war es bei David? Immerhin, es gab den Salomo nach ihm und ein paar hundert Jahre ging es auch gut. Es gab Könige auf dem Thron Israels und dann wenigstens Könige auf dem Thron von Juda, die von David abstanden. Aber spätestens mit dem Exil, wo die Babylonier alles beendet haben, da war das vorbei. Da war nichts mit ewigem Thron und mit Nachkommen, die auf diesem Thron sitzen. Nun, warum hat Gott so etwas versprochen? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes einerseits, aber er war auch nicht vollkommen. Es gab da ein paar ganz derbe, schlimme Sündenschnitzer in seinem Leben. Die Bibel ist das ehrlichste Buch der Welt, da steht das alles haarklein drin. Furchtbar, was da teilweise geschehen ist. Aber trotzdem stand Gott zu ihm, zu David. Der hat was davon erfahren, was Vergebung bedeutet und sein Königtum hat tatsächlich Bestand. Da kommt Jesus, der kann seine Herkunft nachweisen und er kann sagen, dass er auch aus dieser weiten Familie Davids stammt. Und er tritt eine Herrschaft an, die wirklich ewig ist. Er kommt auf den Thron Gottes. Er ist tatsächlich dieser ewige Nachkomme. Sohn Davids, das bedeutet nicht nur, da ist so eine Abstammung, sondern Sohn hat in der Bibel auch immer was mit Eigenschaften zu tun, mit Entsprechung. Und der David, der hatte bei allem, was es an ihm auszusetzen gab, zwei Schwerpunkte. Das erste und allerwichtigste für ihn war die Ehre Gottes. Und das zweite ist ganz eng damit verbunden, nämlich das Wohlergehen des Volkes Gottes. Und Jesus, für ihn war es die alleroberste Maxime, die er nie verlassen hat, nicht für einen Augenblick, die Ehre des Vaters. Seinen Willen zu tun, war für ihn das Wichtigste. Und das Heil seines Volkes, das war ihm wichtig. Dafür hat er alles gegeben. dafür hat er sich gegeben. Bei David war das in Ansätzen, bei Jesus ist das vollkommen. Gott hat dem David gesagt, dein Sohn, der wird mir mal ein Haus bauen. Und Davids Sohn Salomo hat einen unvergleichlichen Tempel gebaut. Manches, was da beschrieben wird, das klang für die Leute irgendwann mal sehr sagenhaft, nach dem Motto, kann doch gar nicht sein. Die haben die Innenwände des Heiligtums mit Goldfolie tapeziert. Bis man irgendwo anders Vergleichbares gefunden hat und man wusste, jawohl, das geht. Da konnte man auch glauben, dass es bei Salomos Tempel so war. Dein Sohn wird mir mal ein Haus bauen. Jesus hat das eigentliche Haus Gottes gebaut. Und das ist auch nicht ein Gebäude, sondern das ist sein Gottes Volk, das ist die Gemeinde. Wir sind der eigentliche Tempel, den er errichtet hat. Hosianna, dem Sohn Davids, ihm, dem versprochenen Nachkommen. Hosianna, dem Sohn Davids, wie bitte was? Hosianna, das ist ein Hilfeschrei. Das heißt so viel wie, Herr, hilf uns doch, tu was, rette uns. Eigentlich heißt das Hoshianna. Und da steckt, wie wir ganz unschwer hören, jedenfalls die aus dem biblischen Unterricht, Yasha drin. Retten, helfen. Und das passt ziemlich gut zu Jesus. Da ist ja eigentlich Yeshua. Oder vollständig Yehoshua. Jahwe ist Rettung. Er kommt, um zu retten. Und das ist jetzt nicht nur so ein spontaner Einfall, dass die Leute sowas rufen, sondern das ist auch Erfüllung von Prophetie. Zum Beispiel in Psalm 118, 25 und 26. Ach, Herr, hilf, heißt es da. Ach, Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Sie wussten, dass es sich auf den Messias, auf den Gesalbten, den Retter bezieht. Und die Leute hatten Sehnsucht nach Erlösung. Manchmal ist das ja ein bisschen verschwommen und man versucht sich vorzustellen, was die sich vorgestellt haben. Aber das ist schwer zu fassen. Was stellen wir uns heute vor? Die ganze Welt schreit heute um Hilfe, oder? Wir versuchen, sowas wie Normalität hinzukriegen. Wir versuchen, meine Adventszeit von allem abzuschalten. Trotzdem muss uns immer wieder auch versichert werden, dass das auch sicher ist auf den Weihnachtsmärkten. Und wir sehen eine Welt, die aus verschiedenen Gründen echt wackelig geworden ist, oder? Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich will das hier gar nicht alles zusammenreimen, aber die Anhäufung der Kriege und Krisen, die Unsicherheit der Regierenden, die ist doch deutlich und greifbar. Was Rettung braucht die Welt. Rettung, die brauchen auch wir. Dadurch, dass wir glaubende Menschen sind, stehen wir nicht einfach über den Dingen. Wir stecken auch mittendrin im Geschehen dieser Welt. Und Gott hat das versprochen. Was? Wirkliche Rettung, wirkliches Heil. Aber da ist dann die Frage, wie soll das gehen? Die Leute wussten vermutlich nicht so genau, was sie sich da eigentlich wünschen und möglicherweise noch weniger, wie das denn ablaufen soll. Was hatten die für eine Vorstellung? Okay, Jesus, der hat echt Menschen bewegt mit seinen Worten, auch große Mengen. Der hat Wunder getan, die sind vorher nie geschehen auf Erden. Und dass er kurz vorher nochmal jemanden aus dem Grab ruft, der schon 4 Tage tot war, das war schon ein Highlight. Und das hat die Leute bewegt. Aber was soll der denn genau tun? Wie soll sich diese Rettung denn ereignen? Der Mann hat kein Geld. Er kommt da auf so einem geliehenen Esensfohlen an. Der hat keine Lobby, der hat keine Armee. Der hat noch nicht mal eine zuverlässige Gefolgschaft. Ist ja ein Sprichwort. Heute Hosianna, morgen kreuzige ihn. Wir sagen das im Blick auf Menschen, auf die du dich sowieso nicht verlassen kannst. Und allgemein scheint das ja irgendwie so zu sein. Nicht mal seine engsten Freunde und Begleiter sind bei ihm geblieben. Als es drauf ankam, waren die alle weg. Alle miteinander. Wie soll das denn gehen? Nun, er endet wenige Tage später am Kreuz. Und genau da ereignet sich die Rettung und das Heil. Nochmal der Psalm 118, ein Stückchen vorher. Der Stein, den die Bauleute verworfen hatten, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Es musste und es sollte so kommen. Es war gar keine Panne. Es ist wie auf einer Baustelle, man kann sich das vorstellen, dass die Bauleute einen Stein in Hand haben und sagen, der passt nirgends, was sollen wir damit anfangen? Der ist doch für nichts zu gebrauchen und dann kommt er erstmal auf den Schutthaufen. Und ganz am Ende stellt sich raus, das ist der Stein. Nach dem richtet sich alles. Darauf läuft alles hinaus. Für diesen Stein steht das Haus überhaupt und am Ende hält der auch noch alles zusammen. Er muss an diesem Kreuz sterben, verworfen, weggeworfen, abgelehnt, um die Sünde der Welt zu tragen, um den Weg zur Vergebung zu schaffen und damit die eigentliche Rettung für die ganze Welt. Das konnte sich in dem Moment kein Mensch denken. Es ist tatsächlich ein Wunder. Das ist für mich auch eines der wichtigsten Argumente, warum ich der Bibel glaube. Weil das, was hier steht und was uns hier gesagt wird, da kann kein Mensch drauf kommen. Das würde uns im Leben nicht einfallen, dass der Allerhöchste zum Niedrigsten werden muss und dass er damit die Rettung bewirkt. Aber genau hier eignet sich das Heil. Wie soll das geschehen? es ist passiert. Jetzt ist nur noch die Frage, ob und wie wir das annehmen. Ob wir uns einladen lassen. Ob du kommst und sagst, ja, ich brauche Hilfe, mein Leben braucht Rettung. Ich brauche die Vergebung der Sünden. Ich brauche die neue Gemeinschaft mit Gott. Ich brauche Hoffnung für meinen Alltag, für mein Leben hier und auch im Blick auf diese Welt. Es wird nicht ab nächste Woche oder in 4 Wochen besser. Es wird besser erst in dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Und darauf läuft es aber hinaus. Und das, was alle Welt beunruhigt und bedrückt, ist im Grunde ein Hinweis auf das, was kommt und dass dieser Tag naht. Wollen wir uns darauf einlassen, uns einladen lassen und diesen Ruf auch aufnehmen? Herr, hilf uns doch. Im Blick auf uns selber, im Blick auf die Menschen, die wir kennen und auch im Blick auf diese ganze Welt. Wir sind diejenigen, die ihn kennen und zu ihm so rufen können. Wir wissen, an wen wir uns wenden. Wir wissen, was wir von ihm erwarten können. Und wir wissen auch, wie es geschehen ist und wie es sich vollenden wird. Hosianna, dem Sohn Davids. Amen.